Herzlich willkommen bei Behind Star Trek, dem Star Trek Podcast mit Christian und Clemens. Wir scannen jeden Monat den Planeten nach interessanten Hintergründen dieses großartigen Franchise. Viel Spaß beim Hören wünscht euch euer Sven Plate, Wesley Crusher.
Ja, liebe Star Trek Fans, es wurde mal wieder Zeit für eine neue Behind Star Trek Aufnahme. Diesmal mit meinem Laptop, weil mein Mikrofon wird gerade nicht mehr auf dem Computer erkannt, nur noch bei Outer City, aber nicht im Studio Link. Das ist nervend, das ist bei Thomas auch schon so. Grüße gehen raus. Ja, und mit dabei ist wieder Christian. Hallo Christian.
Hallo Clemens. Ja, die technischen Probleme, die wir immer haben, wir
Podcaster. Das nervt dann. Ja. Wahnsinn. Man kommt rein und will, dass alles funktioniert, ja. Aber nein, das ist ja Quatsch.
Ja, das wäre zu einfach.
Das wäre zu einfach. Genau, du hattest ja Urlaub gehabt. Wie war es denn? Wie lange warst du in den USA? Waren es 3 Wochen oder habe ich mir das falsch
Nicht so lange, es waren nur 2 Wochen. Ich wollte ja ursprünglich, muss ich gerade überlegen, ich wollte schon wieder Fatcon sagen. Komischerweise möchte immer Fatcon sagen, warum auch immer. Dabei ist es das Filefest, also das Akte X-Fanfest, das ja abgesagt wurde. Und dann wurde leider Florida draußen. Also,
naja, immerhin.
Immerhin, ja.
Aber sonst alles geklappt, Einreise, Abreise, Flugzeug irgendwie.
Ja, also Einreise war wie vom 11. September 2001, also dass die nicht gleich gesagt haben, lauf einfach durch, war wirklich alles. Also es gab wirklich nur eine Frage und dann waren wir drin. Also wir haben das nur neu.
Sind Sie Terrorist?
Nein. Das wäre dann, dann wird's machen Klick-Klick und nach Guantanamo und... Nee, also es gibt so eine neue App für Vielflieger, die in die USA gehen und dann kommst du in so eine spezielle Line und anscheinend kennt das niemand und wir waren die Einzigsten und die Zöllnerin hat uns gerufen, hat gesehen, die kommen ja des Öfteren. Dann gab es eine Kontrollfrage, so nach dem Motto, haben sie mehr wie $10,000 dabei in bar und dann durften wir rein. War wirklich so einfach, hatte ich es schon lange nicht mehr.
Ich muss sagen, natürlich wie immer, es sind 20.000.
Ja, genau. Was soll der Geiz?
Was soll denn das? Ja. Genau. Na, aber es ist doch schön, dass es geklappt hat. Und,
ja, Wetter war toll, war alles schön. Also wirklich.
Das freut mich doch, dass das dann eben als Ersatzprogramm trotzdem
was
mehr entspannt. Oder weniger getaugt hat.
Ja, hat es auch.
Schön. Achso, was soll ich noch sagen wollte? Das habe ich in jedem Podcast gesagt, jetzt sage ich es ja auch. Insgesamt, meine Podcast-Produktion, an denen natürlich du jetzt auch immer rege beteiligt bist, haben die 100.000 Downloads und Streams geknackt.
Ja, das ist klasse.
Also vielen Dank dafür auch an dich, weil du hier der Co-Host bist und da natürlich deinen Teil auch beiträgst.
Vielen Dank.
Das ist ja keine One-Man-Show oder so ein Quatsch.
Ja,
genau. Wollte ich dir auch nochmal Danke sagen und auf weitere tolle Aufnahmen.
Super.
Natürlich.
Vielen Dank.
Ja, einfach mal. Genau.
Danke.
Feedback gab es, glaube ich, nicht, schon so lange her. Wenn ich es ignoriert habe, schreibt uns einfach.
kleines Feedback kann ich geben.
So,
die liebe Alexandra, ja, die auch Grüße. Liebe Grüße, die auch, ja, ich glaube, fast jeden Podcast aus unserer Bubble hört.
Hat sehr viel, auf jeden Fall.
Hat mir aus der Schweiz eine Postkarte geschickt. Ich war heute Morgen nämlich im Briefkasten. Schön. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Auch mal eine schöne Art, so richtig schön oldschool. Einfach, statt eine E-Mail oder statt eine WhatsApp-Nachricht, einfach mal eine Karte. Finde ich immer klasse. Vielen Dank dafür. Habe ich richtig gefreut.
Sehr schön. Ich musste gerade gucken, weil wenn ich die Maus bewege, bewegt sie sich natürlich am Rechner und nicht am Laptop. Mein Gehirn kann damit nichts anfangen, gerade, weißt du, wie ich meine? Ja, weil ich habe die hier so liegen und das ist genau, das ist ein bisschen egal. Schön für euch da draußen auf jeden Fall. Wir können ja mal damit einsteigen. Was hast du denn zuletzt zum Thema Star Trek visuell oder auditiv konsumiert? Oder vielleicht, dass das mit dieser Episode jetzt hier zusammenhängt.
Ja, es hängt natürlich mit dieser Episode wirklich zusammen. Gut. Weil wenn ich dann jetzt den Titel sage, weiß auch gleich jeder, wo es wahrscheinlich die Reise hingeht. Aber ich kann trotzdem was noch sagen, was ich konsumiere, was Star Trek angeht. Es gibt ja von Star Trek Hörbücher, das ist gerade eben angesprungen. Ich wollte nur Audible öffnen und schon springt es an.
Sehr gut.
Und zwar bin ich mittlerweile beim Buch 2, und zwar Zeit des Wandels nennt sich das von Star Trek. Das ist, ich glaube, 8 oder 9 Teile aus dem Verlag in Farbe und Bunt. Kann ich nur empfehlen, also für alle TNG-Fans, da seid ihr wirklich gut aufgehoben. Ganz, ganz tolle Hörbücher, auch sehr gut eingesprochen. Wie gesagt, Zeit des Wandels.
Sehr gut.
Da bin ich mittendrin, statt nur dabei. Ja, und bei dir, was hast du das letzte gehört, außer natürlich in Vorbereitung auf diese Folge? Oder gesehen, nicht nur gehört?
Ich überlege gerade, was kann ich sagen? Ja, ich habe jetzt zuletzt was nichts mit dieser Episode zu tun hat, Star Trek 8, First Contact gesehen. Gab es ja auch eine Besprechung bei Trek am Dienstag, Grüße gehen raus, irgendwie über 6 Stunden. Habe ich auch schon gehört, das war sehr unfallreich. Ja, das auf jeden Fall. Eigentlich, glaube mein liebster Star Trek Film, ich müsste jetzt alle nochmal so hintereinander weggucken, um zu sehen, ob sich da was dran ändert, aber ich bezweifle es. Ansonsten Thema ist natürlich jetzt auch vielleicht bei uns Auslegungssache mehr oder weniger. Ich bin gespannt. Willst du denn mal anfangen mit deinem oder deiner ersten Pick? Was ist das weibliche Pick? Weiß ich nicht, egal. Ja. So, hallo, hörst du mich? Ich höre dich. Genau, ja. Ich wollte dich fragen, ob du gerne anfängst. Das war das Letzte, genau. Ja. Ach so, alles gut, ja.
So, heute ist irgendwie der Wurm drin. So, die Word-Datei öffnet sich nach 800 Stunden. Jeder kennt ja Filme oder Serien, wo man plötzlich so einen Bösewicht mag. Also sowas wie bei James Bond, wenn man auf einmal Goldfinger sich anschaut und sagt, ey, der Gerd Fröbe, das ist ja voll der coole Typ. So charismatisch, so stilvoll, ja schon fast sympathisch. Oder bei Skyfall, Silva, das sind so tragisch verletzte Seelen, so nachvollziehbare Motive eigentlich. Und das gibt's natürlich auch bei Star Trek. Bei Star Trek, ja. Da gibt's ja auch solche Bösewichte.
Ich bin gespannt, ob wir wieder dasselbe haben.
Ja, so faszinierend, also nicht nur so eindimensionale.
Ja, mal gucken.
Ja, wahrscheinlich gehe ich ganz stark davon aus, weil wir den Titel ja auch nicht gesagt haben. Und da habe ich schon so eine Vermutung. Es gibt ja nicht nur so diese eindimensionalen Schurken, sondern ja, die wirklich eine komplexe Persönlichkeit haben und deren Motive sogar nachvollziehbar sind. Und deswegen fange ich mal mit meinem Lieblingsbösewicht an, der ist ein bisschen richtig old, also eigentlich oldschool. Also und zwar natürlich Khan. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du auch Khan hast.
Nee, den habe ich mit Absicht nicht genommen.
Gut, weil das ist der ultimative Bösewicht, der
bei Star Trek natürlich ist. Also er war mir zu naheliegend, deshalb mache ich nicht.
Okay.
Oder also,
ich nee, dachte aber mir, vielleicht ich mag ihn deswegen. Ja, deswegen habe ich auch gestern gerade Zorn des Khan an mir angeschaut.
Ah ja, sehr gut.
Weil es gehört auch wirklich zu meinen Lieblingskinofilmen. Und ich liebe da auch die Folge Space Seed, ja, also von 1967 mit Kirk, die alte Folge. Khan, das ist eigentlich so ein Typ, das ist so eine Hassliebe eigentlich bei mir. Denn er ist ja schon sehr arrogant. Er ist ja so ein Ursprung aus so einem genetischen Experiment. Der wurde ja im 20. Jahrhundert ja erschaffen. Und der ist ja so übermenschlich, er ist intelligent, der ist stark, stolz, ehrgeizig. Und den haben die damals ja bei der Originalserie wirklich sehr, sehr gut besetzt. Mit diesem Montoban, der Schauspieler, mir fällt der Vorname jetzt gar nicht ein. Der hat so eine richtige breitschultrige Statur und der sieht so ein bisschen exotisch aus und ja, der wirkt schon ja eigentlich so ein bisschen wie ein Übermensch. Der wird ja in dieser Folge, wird der ja von Kirk sozusagen entdeckt und die merken ja schnell, dass die genetisch verbessert sind und Khan, der versucht natürlich diesen Moment natürlich zu nutzen und die Enterprise zu übernehmen. Der Kirk natürlich besiegt ihn. Übrigens, ganz kurz, hast du gestern mitbekommen, William Shatner ist ins Krankenhaus gekommen mit seinen stolzen 94.
Ja, das habe ich irgendwo gelesen, ja.
Gute ja, der Person. Hat sich jetzt selbst eingewiesen.
An der Stelle.
Drücken wir mal die Daumen, dass es nichts Ernstes ist. Ich habe nichts weiter lesen können, nur dass er sich selbst eingewiesen hat. Also der hat den Notruf selbst abgesetzt und es geht ihm bis jetzt gut. Kirk, wie gesagt, besiegt ihn und er gibt der genetischen, übermenschlichen Crew eine zweite Chance. Denn er setzt sie einfach auf einen Planeten aus, was ja schon wirklich
auch assi so ein ist. Planet, ne, wenn ich mich recht
ja,
entsinne. Ja,
genau. Ja, nämlich Seti Alpha 5.
Ja,
genau. Also er erinnert einen dann dran, wenn man dann den Film sich anschaut. Dort sollen sie an so ein neues Leben beginnen. Khan akzeptiert das irgendwie so ein bisschen ehrenvoll. So hat ja einen Stolz. Aber eigentlich ist es ja wirklich eine Kacknummer auch von Kirk. Denn klar, er setzt ihn jetzt irgendwo aus. Es ist ja ein Feind, aber dann gleich auf so einem, wie du schon sagst, Dune, Wüstenplaneten, ist schon krass. Und das wiederum verstehe ich dann in Star Trek 2, Zorn des Khan, dieses Motiv der Rache. Ja, man wird auf einem unwirtlichen Planeten ausgesetzt.
Es hat mich ein bisschen an diesen Gefängnisplaneten, gab es ja auch dann später noch, ne, in einem...
Genau, den habe ich dann im Anschluss geguckt, Star Trek 6, nämlich Runa Pente.
Ja, genau.
Ja, auf diesem Planeten starb dann natürlich auch die Frau von Khan. Das ist natürlich etwas, was dann noch mehr diesen Khan ja antreibt, ja diesen Hass zu entwickeln gegenüber Kirk. Khan, das ist ja auch so ein Typ, der so oft sehr auch seine Intelligenz ja auch spielen lässt, ne? Er zitiert ja viel Shakespeare. Er ist so ein Typ, der manchmal eine extreme Wut ja hat, ne? Und dann wiederum ja, kann er eigentlich auch stellenweise sympathisch rüberkommen. Und das, ja, glaube ich, das macht
auch Anführer, ne? Von seiner Gruppe, ja. Da. Ne? Er hat viele Facetten. Also es gibt ja verschiedene Arten von Antagonisten, Bösewichten oder wie auch immer man es bezeichnet. Es ist schon ein relativ komplettes Paket. Ne? Also er ist jetzt nicht eine Sache, die jetzt weniger irgendwie ausgeprägt ist, sondern er hat so ein Komplettpaket, würde ich fast schon sagen. Ne?
Ja, das ist so der Rundum-Sorglos-Schurke, ja.
Genau. Das ist eine gute Kategorie.
Ja. Ja. Und der hat dann wirklich auch diese absolute Wut und man kann es verstehen. Du wirst auf einem Drecksplaneten ausgesetzt, sag's jetzt mal so. Ja, du verlierst deine Frau deswegen. Ja, da bleibt nur noch Hass und Wut übrig und man kann's irgendwo verstehen. Er gibt ja Kirk die Schuld dafür, Khan. Und wie gesagt, deswegen, ja, ist er ja der sehr überlegene Mensch. Er empfindet natürlich auch diese Aussetzung auf diesem Planeten ja auch wie eine Demütigung. Ja, und du warst jahrelang isoliert auf diesem sterbenden Planeten. Der Hass wächst immer mehr. Ja, und klar, also erst denkt sich, Kirk hat mich da absichtlich runtergesetzt, um mich auch irgendwo stellenweise so auf Raten sterben zu lassen. Also es ist ja schon auch irgendwo so eine Art Rache. Khans Lebenszweck ist eigentlich nur noch diese Rache. Und das ist so ein bisschen so, habe ich jetzt mal gestern so ein bisschen Rache gedacht. Das erinnert mich auch so ein klein wenig auch an Moby Dick irgendwo. Ja, da ist es ja auch so, dass der so ein Racheempfinden hat. Und das ist hier ja auch nicht anders. Das ist eigentlich eine tragische Figur, der Khan. Weil er wurde genetisch erschaffen, dafür kann er nichts. Ja, ist ja logisch. Ja. Also du kannst ja nichts dafür, dass du dann halt jetzt in dem Moment stark und hochintelligent bist. Und diese Überlegenheit dann wiederum steht ihm aber dann auch zwischenmenschlich im Weg. Und genau das kann man, glaube ich, irgendwo nachvollziehen. Und deswegen finde ich, dass es ein faszinierender Gegner eigentlich ist. Ich sehe es immer wieder gerne. Also ich habe gestern gerade, ich kann mittlerweile schon fast mitsprechen bei Zorn des Khan. Und finde es einfach nur ein klasse Film, auch wenn er schon so uralt ist. Und deswegen gehört er bei mir, was die Bösewichte angeht, definitiv auf Platz 1. Sag ich mal, Bösewichte, die ich auch nachvollziehen kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie du mit Khan so ein bisschen, die neuen Khans sind nicht so ganz mein Ding. Also ich brauche schon den Oldschool-Khan.
Ja, na, ist ja auf jeden Fall ein starker Charakter. Und ich finde, man könnte es schon nachvollziehen. Also gibt es ja auch manchmal, kommen wir vielleicht gleich noch zu meinem Pick da, wenn man es genauer betrachtet, kann man es dann ja eigentlich nachvollziehen, aber es wird in der Publikation aus meiner Sicht zu wenig dargestellt, aber ich habe ihn trotzdem genommen, also hat das ja doch geschafft, die Person, egal. Nein, aber ich finde, du hast recht, der Schauspieler macht das super, der ist einfach so ein charismatischer Typ, ist schon so ein Anführertyp, muss man sagen, und es hätte ihn aber auch schlechter treffen können, also als mit diesem hohen Intellekt, sage ich mal, in Anführungszeichen gesegnet zu sein, oder wie du schon sagst, kann natürlich auch in bestimmten sozialen Beziehungen eher auch ein Fluch sein oder so. Das spielt dann natürlich auch mit rein. Also es ist ein schlaues Kerlchen und mit diesem Plan, was er da macht und wie er das verfolgt, er ist da zielstrebig und wie gesagt, ist für mich ja eher Antagonist als so böse. Ja, es ist so ein schwerer, schmaler Grat, ne? Bösewicht, Antagonist. Ich glaube, Bösewicht ist nochmal so klassische Bösewicht sind so, ja, hier, ich will die und die irgendwie Welt angreifen oder so und aber das ist ja eher so aus einem, was du schon gesagt hast, persönlichen Antrieb, was aber, glaube ich, bei vielen in Star Trek auch so ist, oder? Also, dass da eher so, also die persönlichen Sachen eine Rolle spielen, als jetzt irgendwie, ich will nur alle Ferengi platt machen oder so ein Quatsch jetzt, ist platt gesagt, ne? Das ist ja, ja.
Ja, also, das rundet das Ganze ab dann. Also, ja. Ne? Weil das so ein eindimensioneller Charakter, der wäre ist ja auch mal ganz nett vielleicht in einer Folge, aber wenn man dann so einen überragenden Charakter wie Khan halt hat, finde ich, dann ist es auch gut, wenn man weiß, warum und weshalb und ja, was seine Beweggründe sind. Und seine Beweggründe sind nicht irgendwelche monetären Dinge, sondern der will einfach Rache üben dafür, was Kirk ihm angetan hat und was für uns auch nachvollziehbar irgendwo ist, in einer gewissen Weise.
Ja, schöner Pick, muss ich sagen. Ich hatte auch erst dran gedacht, aber dann dachte ich mir, ach, es ist vielleicht zu offen oder es ist, ich weiß nicht, wie ich es meine. Man muss ja nicht immer das Offensichtliche nehmen, deshalb dachte ich mir, vielleicht nimmst du es sogar und dann ist es ja auch so gekommen. Also, aber es war auf jeden Fall auch in meinen Gedanken dabei. Also muss ich sagen. Ne, manchmal denkt man ja an bestimmte gar nicht, aber den hatte ich auf dem Schirm. Ja, auf den Schirm.
Auf dem Schirm, genau.
Ja, soll ich mal weitermachen?
Weil, ja, gerne.
Habe ich gar nicht, aber genau. Und zwar habe ich auch in der letzten Zeit Star Trek 6 gesehen, Treffen der Generationen.
okay.
Genau, und deshalb, da habe ich jetzt mir den Tullian Soren, den Doktor, den Titel nicht vergessen, sonst...
Ah, Star Trek 7 meinst 7, du?
Wieso sage ich denn immer 6? Ja. Ich weiß nicht. Ja, Star Trek 7 natürlich, Entschuldigung. Tullian Soren rausgenommen, das ist ja dieser el-aurianische Wissenschaftler. Die Zeit läuft ihm davon, meint er, der zu Picard noch, ne, und macht auch Geschäfte mit den Klingonen, also Lorca und B'Toor. Es geht ja um eine Tritium- Waffe, was so im Hintergrund er ist, und ja, er hat wohl die Familie dann durch Klingon verloren und will zurück in den Nexus, um ja, ich habe eine Verabredung mit der Ewigkeit und möchte nicht zu spät kommen, ist doch ein ganz interessanter Satz auf jeden Fall. Geht auch meistens nur in der Science Fiction, finde ich, so ein Satz, aber da sind wir ja auch. Ja, den habe ich genommen, weil ich finde ihn schon charismatisch und auch nicht, weil du so, als wir das Thema so ein bisschen festgeklammert haben, eher auf die Antagonisten und nicht so Bösewicht oder eindeutiger Bösewicht-Schiene gegangen ist, da war er für mich so ein Symbol, weil natürlich, wie er es macht und so, und also ne, normalerweise würde da irgendwo stehen, hier Terrorist und Dings, das ist mir schon klar, ist auch berechtigt wahrscheinlich, aber wie er es angeht, das sind ja auch eher so die persönlichen Motive, und was ich aber auch vorhin schon angedeutet habe, ich finde, so richtig klar kommen die aber gar nicht raus, weil es, das erwähnt er in einem Halbsatz irgendwie, seine Familie ist gestorben und so, aber das ist, das wird, finde ich, in dem Film nicht mir gut rübergebracht, dass das auch der Fall ist. Es wird so nebenbei erwähnt und das, weiß nicht, ob dir das da auch so ging oder ob das noch im Kopf hast, so, aber das im Nachhinein war ich da erstaunt, weil ich hatte es natürlich anders, immer hat es anders in Erinnerung, natürlich macht er das aus diesem Grund, aber dann, dass der Grund nur so ein nebenbei erzählt wird und du könntest diese Zeile vielleicht verschlafen, weißt du? Das ist ein bisschen kurios, finde ich, weil es ein wichtiges, also das Hauptmotiv eigentlich von ihm ist, das zu machen, wie er es macht. Aber generell finde ich die Figur trotzdem interessant, weil er das ja auch sehr als Einzelgänger er macht und nicht so eine große Gruppe oder eigentlich nicht so der Anführer ist, wie eben hier der Khan. Das ist ein ganz anderer Typ. Andere Haare. aber wird auch, finde ich, gut gespielt von Malcolm McDowell, den kennt ihr ja auch wahrscheinlich. Clockwork Orange ist, glaube ich, Nummer 1 Pick, den man da nennen könnte vielleicht. Ne?
Oh ja, definitiv. Also
würde ich jetzt sagen, Tank Girl hat auch mitgespielt, falls den jemand kennt. Noch weitere Sachen. Aber das hat ein markantes Gesicht und er bringt das gut rüber und hat ein bisschen diesen verrückter Wissenschaftler-Vibe, finde ich. Ne? Also
genau, das ist es nämlich.
Dieses kauzige, aber jetzt nicht zu absurd, also nicht in die Komik-Sache, sondern einfach ein bisschen dieses schräg kauzige, ich mache mein Ding und da explodiert da halt eine Sonne dafür, das mache ich dann halt einfach und so. So wirkt er auf mich und hat aber eine grimmige Gesichtsmimik und trifft ja auch auf Guinan, was nochmal sehr interessant ist dann im Film, also erstmal im im Film selber ist es, und danach kommt ja so und so viel später und so, so und so viel Zeit später. Ich fand ihn interessant, er macht so sein Ding, ist aber jetzt auch kein Anführer, sondern handelt sich mit dem Klingon irgendwie so, also das kann er schon machen, so durchhangeln, aber er ist jetzt keiner, der eine Gruppe um sich hat, die ihm hilft, seine Ziele irgendwie zu machen, sondern das macht er schon alleine, da vertraut er auf sich nur und auf seinen Blaster, den er da hat. aber verrückter Wissenschaftler, der aber das schon, finde ich, aus seiner Sicht gut ausrechnen kann, dass das alles so nach seinem, ja, wie er es möchte, verläuft hier. Also wenn jetzt keiner dazwischen funkt, würde das ja alles irgendwie doch so klappen. Am Ende klappt es natürlich nicht so, das wissen wir alle. Aber das kriegt er schon alleine alles, finde ich, sehr gut hin. Und es ist doch schon bemerkenswert. Ne?
Ja, das ist so ein verrückter Wissenschaftler, der eigentlich nach diesem ewigen Leben eigentlich sucht, ne, durch diesen Nexus, ne?
Also ja, das genau, ist jetzt so das, das kommt dann auch, ne, noch. Das kam zum Beispiel bei mir stärker an als dieses Familiending. Und ich habe es natürlich eben falsch erzählt. Genau, die Borg haben seinen Heimatplaneten angegriffen und dann stirbt die ganze Familie so rum. Ich habe gerade irgendwo Klingon. Habe ich mir falsch notiert, logischerweise.
Alles gut.
Und ja, du hast recht. Und ich finde, das bringt der Film mir so besser rüber, dass er einfach dieses in diesem Ding leben und gar nicht sterben will. Weil er es auch zu seinem, er ist ja Wissenschaftler, zu seiner Art da passt. Und dieses Familiäre, das finde ich, ist eben das, was in den Hintergrund tritt und was aber vielleicht auch ein starkes Motiv ist, was aber im Film nicht gut, aus meiner Sicht nicht gut rübergebracht hat. Mir zumindest nicht, das kann ja bei anderen anders sein. Aber das kommt schon sehr gut raus, dass er, ne, er hier Verabredung mit der Ewigkeit, er will da rein, er will dort seine, in Anführungszeichen, Fantasiewelt, will ich es jetzt mal nennen, haben und dann da einfach leben. Und ihm ist es, glaube ich, auch egal, ob das, ja, es ist ihm faktisch egal, was dann mit anderen passiert. Er ist da sehr zentriert auf sich, ne? So kann man es neutral mal formulieren, ja.
Ja, ja, er sucht sozusagen das ewige Glück oder ja, ist fast schon wie einer, der auch so ein bisschen so das High sucht wie bei der Droge eigentlich, ne? Weil das ist ja, das Nexus ist ja so ein Ding, was ja eigentlich wahrscheinlich, ja, ihm seinen Kopf halt dann irgendwo spielt, auch wenn er von dieser Welle ja abgeholt wird auf dem Planeten, aber trotzdem, er will ja irgendwie diese Glückseligkeit suchen, dafür gibt er alles. Also der bringt jeden dafür um.
Ja, erstens das macht und ihn zweitens, so gefährlich. Genau, also dieser Berufsethos, würde ich es mal nennen, den ja eigentlich gerade auch in der, also was heißt Stern, aber im Raume der Föderation, sag ich mal, die Leute mehr oder weniger mehrheitlich hoffentlich haben, das ist ihm völlig egal. Ne? Das ist genau. Da geht er nur seinem Ziel nach, ja, reißt da irgendwie alles durcheinander und ja, da kommt es einfach dadurch auch zum Treffen der Generation, was ja sonst nicht passiert wäre.
Genau.
Ja, und ja, deshalb habe ich ihn genommen, weil ich finde, er ist interessant und weil er auch so eher ein anderer Typ von Schurke ist. Also, ohne jetzt. Normalerweise, also ich habe da immer so im Kopf, okay, da ist ein Typ und der ist Anführer von irgendeiner Organisation oder sowas, weißt du, so klassisch, ne? Aber er macht ja eigentlich nur für sich, also er hat jetzt Geschäftspartner, aber er hat ja keine Verbündeten in dem Sinne, ne, das,
genau. Ja, ist ein absoluter Einzelgänger.
Genau.
Ja, definitiv.
Und deshalb fand ich den einfach interessant und ich finde, der Schauspieler hat es auch sehr gut gemacht, ja.
Oh ja, also Malcolm McDowell ist ein super Schauspieler, der bei mir Clockwork Orange auch sehr, sehr gut gefallen hatte. Ja, der bringt das auch gut rüber. Der hat wirklich so, es gibt ja so Schauspieler, die haben ja diese, ich sag's jetzt mal ganz böse, die haben ja diese Gangsterfresse, ja, also so Bösewichtfresse, die sehen ja, halt so aus und die hat er.
Also ich glaube, er muss da nicht viel spielen, also er bringt das einfach so sehr natürlich rüber. Ne? Ja. Es gibt ja auch manche, die so übertreiben es dann oder wie auch immer, aber ich finde, das wirkt bei ihm organisch und das nimmt dann ihn alles schon so ab. Ja, deshalb mag ich auch den Film, ich weiß, es ist jetzt, wird nicht als der höchste Star Trek-Film gerankt und so, aber
das macht ja nichts.
Ja, das macht nichts und der kam ja bei uns schon mal vor mit der Stellar-Kartografie.
Genau.
War das Teil?
Ja, genau, doch. Das war die Stellar-Kartografie.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil da war was, das kam mir dann bekannt vor.
Da war was.
Genau, also so schließt sich der Kreis. Ja, genau, den habe ich jetzt genommen zum Beispiel.
Gut. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Charakter. Den habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl der wirklich auch das voll reinpasst. Passt super. Also,
ja, weil ich dachte natürlich, wahrscheinlich nimmst du irgendwie nur aus Serienwelt und da wollte ich mal irgendwen aus dem Film nehmen, aber es ist ja gar nicht der Fall. Ne? Also,
aber ist okay. Nee, Moment, ja, genau, sind wir so fast gleich auf, obwohl ja der Khan ja als allererstes ja in der Serie aufgetaucht ist. Aber egal. Ja, müssen wir jetzt nicht so. Ja, da will ich doch mal weitermachen. Ich hätte dann noch jemandem Angebot, ob du darauf gekommen wärst, aber ich finde, oder ich sag mal so, finde die Borg Queen sehr, sehr interessant.
Hatte ich auch überlegt, habe sie dann aber doch nicht genommen.
Ah, okay. Ja. Ja, sieht man mal, okay.
Ja.
Und zwar, bei mir ist es so, also ich fand gerade bei Voyager, fand ich das so klasse, ab der vierten Staffel, wo ja die Borg wirklich von der ersten Folge ab eingeführt werden und auch dann in First Contact ja auch nochmal auftreten, auch die Borg Queen. Ich fand die irgendwie, die hat sowas, auch wenn die Borg ja dieses Kühle rüberbringen, dieses, ja, sie sind ja biologische Maschinenwesen irgendwo, aber trotzdem haben sie ja, und das haben wir ja dann auch später festgestellt, ja auch so Einzelgänger, also auch Individuen, ne? So wie dann später dann aus der auch Hugh zum Beispiel oder dann auch bei Star Trek The Next Generation, wo ja dann diese Doppelfolge gibt, wo man sieht, wie die Borg dann auch so ein bisschen individuell werden. Und dann habe ich mir gedacht, die Borg Queen ist ja auch sowas Verschlagenes, ne? Die versucht ja Data zu verführen. Sie gibt genau, dem Data ja sogar im Film ja Teil, ne?
Oder, ja.
Genau, ja, gibt ihm dieses Hautteil und schenkt ihm ja damit ja sogar irgendwo so eine Individualität. Ja, das ist so ein Angebot eigentlich auch an Data,
dass er sich vielleicht da... Also, je nachdem, wie was auslegt vielleicht, aber schon, um ihn auf ihre Seite zu ziehen, ne? Natürlich. Ja.
Richtig, genau, darum geht es nämlich. Die will halt aus dem irgendwo auch dann wieder ja ein Individuum machen, und das finde ich schon irgendwie wirklich geil irgendwo, also wirklich gut auch von den Star Trek-Machern gemacht, dass man genau damit nämlich dann arbeitet und sagt, okay, die ist verschlagen. Sie ist ja auch irgendwo, finde ich, ein ganz spannender Charakter, weil sie auch ja irgendwie verführerisch ist. Ja, sie geht ja wirklich an Data ja ran und haucht ihn ja auch an, und dann merkt er, oh, da kommen ja auch irgendwo Gefühle dann ins Spiel. Dann geht sie sehr ruhig und strategisch vor, finde ich, sehr klug vor, charismatisch sogar stellenweise. Und das habe die Borg ja vorher nie so gemacht. Und was sie auch hat, sie ist so ein ganz lässiger Charakter eigentlich. Ja, wenn sie da so rumläuft in ihrem Anzug, am Anfang wird sie ja da oben von der Decke so runtergefahren, wo man doch diese Wirbelsäule sieht, die sich ja dann in diesen Anzug reinschmiegt. Und die hat ja dann auch so eine ganz ruhige Ausstrahlung, eine sehr dominante Ausstrahlung sogar irgendwo, weil sie ist ja die Chefin, ja, das ist ja die Borg-Queen, ist ja nicht umsonst, ja. Die Queen zeigt sogar irgendwo menschliche Gefühle, viel Neugierde, viel Stolz. Man weiß ja auch nicht, worauf will sie denn eigentlich raus genau. Ja, natürlich weiß man, sie will ihr Kollektiv vergrößern, das ist mir schon klar. Aber trotzdem, ja, wie macht sie das? Wie geht sie vor? Und das finde ich gerade in dem Film, in diesem Star Trek 8, First Contact, ja so toll. Auch die besondere Beziehung, die sie nicht nur zu Data hat, sondern auch zu Picard ja auch hat. Durch das auch ja der Picard ja auch Locutus vom Borg war. Das wird eigentlich gar nicht so ausgearbeitet, aber da hat ja bestimmt auch eine Verbindung bestanden zwischen den beiden. Und ich finde, genau dieser Widerspruch eigentlich, ne, vom Kollektiv zur Einzelperson und dann dieses Verschlagene macht sie irgendwie zu einer, in Anführungsstriche, wieder sympathischen, bösen, ja, Charakter. Ja. Und das rundet das Bild für mich ab.
Ja, witzig, ich hatte jetzt die Folge von den Kollegen-Vortrag am Dienstag gehört. Grüße gehen raus.
Ah, da bin ich noch nicht so weit.
Über 6 Stunden. und da habe ich einige Zeit mit verbracht. Mhm. Und da wurde auch klar, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Studiobosse müsstens gewesen sein, es sind immer die Studiobosse, die haben halt gesagt, ja, das ist hier mit dem Film, das klappt, das ist alles schön gut, aber wir brauchen für die Borg irgendwie die Borg, die brauchen ein Gesicht, die brauchen irgendetwas, das auch Menschen, die jetzt nicht so mit dieser ganzen Star Trek-Welt vielleicht verankert sind, dann im Kino merken, okay, dass... Ja, die haben auch, es gibt dann einen Ansprechpartner oder einen Antagonist und nicht nur dieses unbekannte Technische, und dadurch ist es erst entstanden. Also eigentlich war das gar nicht wirklich so geplant, dass da es eine Borg-Queen ist, sondern das ist mehr oder weniger, wurde gesagt, für die, also so interpretiere ich es halt, für die Kinoleute, die jetzt nicht, weil das ist ja schon ein eher mainstreamiger, actionlastiger Star Trek-Film, der ja dann auch andere Zielgruppen vielleicht für sich erschließt, und da denken die alle, okay, Star Trek ist immer so, was ja nicht der Fall ist. Nee, aber deshalb kam das so zustande. Das fand ich interessant, weil für mich wirkt das gar nicht so hinein noch geschrieben, sondern das wirkt ja schon als Bestandteil da. Aber natürlich stimmt es schon, eigentlich, wenn wir als Star Trek-Fans die Borg kennen, da ist da jetzt das eher kollektivistisch und nicht, dass da einer oder eine vorne steht und sagt, hier geht's lang und wir machen das so. Das ist ein bisschen so, könnte man vielleicht auch als Kritikpunkt sehen, dass das eigentlich nicht das Naturell der Borg ist, aber wie auch immer, die können sich ja auch das gedacht haben, dass sie da einfach vielleicht noch mehr Menschen überzeugen können, dass es dann leichter geht mit der Assimilation oder so, das kann ich mir auch vorstellen. Und dementsprechend so fremdkörperig, wie ich das jetzt gerade beschreibe, wirkt es für mich doch gar nicht, aber Es ist für die Burg vielleicht nicht ganz so typisch, das können wir schon sagen, ne? Als kleinen
Kritik. Natürlich, nur. Ja. Das ist klar, also da bin ich auch bei dir, aber ich finde, es ist eine runde Sache und ich sehe sie auch sehr, sehr gerne, also finde ich ein toller Charakter und genieße es auch, nicht nur jetzt im Film, ja, sondern auch, wenn sie bei Voyager auftaucht. Es passt wirklich genau gut rein.
Ja. Da passt sie auch gut rein in Voyager, das stimmt, da taucht sie auch öfter auf und ja, also es ist ein Charakter, der nicht nur in dem halt achten Kinofilm, jetzt habe ich es mal richtig gesagt, vorkommt, sondern auch in verschiedenen Serien nochmal auftritt und immer von anderen Frauen gespielt wird, gefühlt. Ne? Das sind ja wirklich einige Schauspielerinnen und weil bei anderen Charakteren ist es ja meist dann einer oder ja, deshalb ist es ein bisschen ungewöhnlich auf jeden Fall.
Definitiv. Dann bin ich mal gespannt, was du jetzt das Neues wieder aufgebaut ausgesucht hast als Charakter, wenn ich mal den
zweiten. Ja, ich habe es, da bin ich drauf gekommen, als ich eben Treffen der Generation gesehen habe. Da dachte ich, verbinde ich doch das, also was heißt verbinde ich das, aber da dachte ich mir, ach, die kann, ich finde die schon cool und die nehme ich, und, weil ich habe auch noch keine Frauen und ich habe nämlich die Duras-Schwestern noch genommen.
Oh, cool, cool.
Also immer, wenn die auftauchen, das ist wie bei, ja, bei Garak oder so, freue ich mich immer, weil dann, da weißt du immer, ja, jetzt geht's hier zur Sache, jetzt gibt's hier irgendwelche Geschäfte hintenrum und Odo darf nichts mitkriegen oder eben, keine Ahnung, es gibt irgendwas mit irgendeinem Waffendeal oder die wollen was und also die sind ja sehr frei raus und sind wirklich zwei sehr starke Persönlichkeiten, also
oh ja,
nur Sauditor kennt ihr ja, ne? Also gespielt einmal von Barbara Marsch, die hat sonst nicht so ganz viel noch andere Sachen gemacht. Nachtstreife in einer Folge, okay. A-Law, Staranwälte, eine Folge und Gwyneth Walsh, wenn ich das richtig, die hat viel mehr gemacht. Mal gucken, Das Biest zum Beispiel, Perry Mason und der glücklose Freund, Flight 9-3 Todesflug am 11. September von 2006, okay. Ja, und viele Filme, die keinen anklickbaren Eintrag in der Wikipedia haben, was auch immer das heißt. Aber viele Serien hat es auch gemacht, unter anderem eine Folge SG-1. Geil. Krass, müsste ich nochmal nachgucken dann. Und ja. MacGyver auch eine Folge, Madlock 2 Folgen, Robocop.
Madlock.
The 100, 2 Folgen. Interessant, ne? Ja, ja. Die war viel mehr unterwegs als ihre Partnerin hier, ihre Schwester sozusagen. Ja, genau. Nee, die Duras-Schwestern, die haben sich da ein bisschen hochgekämpft, gemordet, gehangelt. Wie es mir bei Klingonen üblich ist, aber ich finde, ja, was heißt, den böse sein können? Also, das ist ja typisch klingonisch. Ich finde, das ist jetzt, in unserer Gesellschaft wäre das vielleicht verpönt so, aber das ist ja ein Bestandteil bei denen. Ich glaube, so wirst du da auch nur akzeptiert. Also das würde ich denen jetzt, wenn ich selber Klingone wäre, da würde ich das wahrscheinlich akzeptieren und sagen, ja, die haben es geschafft, oder? Also ich weiß nicht, das ist ja eine völlig andere Ausgangslage dann, ne? Also wir haben da einen völlig
anderen
Blick vielleicht drauf.
Das Klingonische Reich ist ja so eine männerdominierte Kultur eigentlich, ne?
Ja, das
auch. Jetzt kommen da so zwei starke, unabhängige Frauen, die diese traditionellen Rollenbilder eigentlich mal komplett kippen. Und die nehmen ja eigentlich alles in was sie können aus der Trickkiste, sondern die sind verschlagen. Die nehmen sogar irgendwo gezielt ihre Sexualität als Waffe ein. Ja? Die sind brutal, die sind boshaft und lassen sich auch nicht unterkriegen. Ne? Also das ist, ich finde die klasse. Also das ist wirklich ein guter Pick. Also an die zwei habe ich gar nicht gedacht.
Nee, ich habe den Film gesehen und dachte, die tauchen schon öfter mal in Star Trek auf und also die müssen dabei sein. In Star Trek generell bereichern sie auch. Und wie du schon sagst, das sind auch wirklich zwei Anführerinnen. Das ist nochmal eine andere. Genau, also jetzt nicht eben Sorin, sondern die zwei. Und sie sind ja auch viel Pech und Schwefel. Du siehst ja, ich weiß nicht, du siehst ja, wenn du eine siehst, ist die andere gleich daneben. Ne?
Oder, definitiv.
Oder nur mal kurz auf Toilette. Aber also das ist ja wirklich wie Zwillingsschwestern und nicht trennbar, sage ich mal. Also jetzt überschlagen. Und genau, da hatte ich dazu eine der ersten, die ist Nein-Folgen noch gesehen, die Kon Ma. Genau, da macht zum Bajoraner Tanalos Geschäfte mit denen. Und die gehen dann nämlich zum tapferen Schneiderlein, zum Garak. Und ja, der Tadalos will da irirgendwie Latinum verhökern an die Cardassianer und es geht dann eben auch, ja, die zwei mischen da mit und da ist es so, dass Bashir auch zu Garak soll und Garak sagt ihm, ja, du sollst heute Abend, du brauchst noch einen neuen Anzug und heute Abend um 20.55 Uhr Du willst doch genau zu dieser Uhrzeit bei mir einen Anzug kaufen. Ja, das ist so typisch. Und dann, der hat es ja erst nicht gecheckt. Und dann ist er dann da und dann kommen die zwei Schwestern rein und dann gibt es da Verhandlungen. Und ja, Bilizium-Lieferung ist geplant an diesen Talalos als eventuelles Bombenmaterial. Und ja, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, sie gehen ja auch dann von uns, also wie gesagt, wie Saren auch, ne, verstorben. Aber natürlich Stil im Bird of Prey. Also das muss es schon
natürlich
sein.
Natürlich, ja klar.
Natürlich. Wenn ich mich recht erinnere, ist diese Explosion auch wiederverwendet worden aus einem anderen Film, aus
welchem? Ja, die kam ja auch sehr bekannt, ne, vor,
ich,
das stimmt.
Ich bin mir gerade unsicher, aus welchem, weil, wie ihr wisst, verwechsel ich das mit den Zahlen immer. Aber ich meine, also diese Explosion in Star Trek Treffen der Generation, wo der Bird of Prey explodiert, das gab es halt davor schon. Ich weiß nicht, ob es bei dem mit den Wahlen war oder wo auch immer, aber das haben wir definitiv schon gesehen. Ja.
Das haben wir definitiv gesehen. Genau. Das ist wirklich so ein Stock-Footage-Ding. Ja, das stimmt. Ja.
Aber wie du schon sagst, also auf mich jetzt als Zuschauer wirken sie ein bisschen wie eine Anomalie im Klingonenreich. Ja, da gibt es immer mal so Frauen, aber wirklich so ein eigenes Haus und sich so hochgekämpft, das geht wahrscheinlich auch nur, wenn du dann da zu zweit bist vielleicht, ist dann vielleicht bei denen auch der Fall. Und ja, ich finde, das sind einfach zwei tolle Persönlichkeiten, wo man immer Spaß dran hat, wenn sie auftauchen, und du weißt zwar ungefähr, was sie vorhaben, aber wie sie es dann machen und so, da sind sie doch schon sehr trickreich. Manches klappt, manches nicht. Wenn du Odo hast, der merkt sowas natürlich. Ja, die sind schon sehr verschmitzt, und wie du schon sagst, die haben da Sexualität als Waffe, setzen sie ein, oder sie setzen Waffen als Waffen ein. Also die haben es einfach faustdick hinter den Ohren, und ich mag die einfach. Ja, einfach ein tolles, dynamisches Antagonisten-Duo, ne? Also, ja.
Definitiv. Da bin ich mal gespannt. Ich habe noch einen dritten, also auch einen letzten, weil drei, ich denke, alle guten Dinge sind drei.
Ja.
Und dass die Folge auch nicht so überladen ist. Natürlich könnt ihr uns auch schreiben, wen ihr gut findet. Das würde mich auch mal interessieren, oder welchen Charakter ihr euch irgendwo auch vielleicht sogar irgendwo wiederseht. Und er sagt, der Charakter, zum Beispiel fällt jetzt die Seska ein bei Voyager. Warum ist die zum Beispiel gut als Bösewichtin, und warum kann ich es nachvollziehen? Egal, schreibt mal, das würde mich mal interessieren. Da gibt's den einen oder anderen Charakter noch. Und ich habe noch einen dritten Charakter, wo ich gerne drüber sprechen würde, weil dieser Charakter von einem Schauspieler gespielt wird, der eigentlich eine Hürde hat. Der hat eine Hürde, denn er spielt unter einer Maske natürlich, und der verkörpert diesen Charakter so gut, dass ich ihm stellenweise, wie ich früher das erste Mal Deep Space Nine geschaut habe, ihn gehasst habe. Ich habe ihn gehasst, obwohl ich ihn verstanden habe, den Charakter, schon damals. Nämlich niemanden Geringeres als Gul Dukat, der von Mark Alamo gespielt wird. Hast du den auch rausgesucht, oder?
Ich hatte dran gedacht und dachte, das ist zu offensichtlich, ja? Das nehme ich mit
zu Absicht offensichtlich nicht. Ich habe heute nur die offensichtlichen anscheinend.
Naja, okay. Das heißt, nee, aber so ganz groß. Ich wollte so eine Kategorie drunter, dass es... Weißt ja. Genau, ja, aber alles gut.
Nee, bei mir ging es eigentlich darum, weil ich finde, Mark Alamo, der Schauspieler, der hat ja, wie ich ja schon gesagt habe, diese Maske auf, und unter dieser Maske kommt der mit seinen bösen Augen, die er hat, noch so diabolisch rüber, und der spielt den natürlich auch perfekt, und deswegen finde ich das absolut runden Charakter, hat man den jetzt auch bis zum Schluss aufgehoben, weil das ist ja, wir wissen ja, Gul Dukat ist so ein kardassianischer Präfekt eigentlich, ne, so ein Besatzer halt, der sehr charismatisch ist auf der einen Stelle, intelligent natürlich, kann auch sau charmant sein, kann aber auch auf der anderen Ebene total bösartig, manipulativ. Faschistische Züge hat er natürlich ohne Ende. Er hat aber auch eine ganz große Liebe, nämlich seine Tochter, die Sial. Und da sucht er ja immer auch Anerkennung und Liebe bei ihr. Und wenn er was macht oder wenn er Handlungen durchführt, dann hat es auch oft den Nachteil, dass dann seine Tochter mit ihm eigentlich nichts zu tun haben möchte. Also es ist so ein gebrochener Charakter auch irgendwo, und ich finde, das rundet ihn komplett ab. Deswegen finde ich auch diesen Charakter so eindrucksvoll. Also ich will jetzt auch gar nicht auf bestimmte Folgen eingehen oder sowas, aber ich finde, Mark Alamo hat diesem ganzen Charakter der mittlerweile schon über 80 Jahre alt ist, der Schauspieler, das muss man auch dazu sagen, hat ihm sehr viel Tiefe gegeben. Ich glaube, das hätte nicht jeder Schauspieler machen können. Wenn da ein anderer Schauspieler drunter gewesen wäre, weiß nicht, ob der so rübergekommen wäre. Der hatte eine gewisse Tragik und als Tyrann und politischer Gegenspieler eigentlich und mit diesem Fanatischen auch, was er ja auch an sich hat natürlich, also dieses Faschistoide, ist er eigentlich für mich ein absolut nachvollziehbarer Charakter sogar irgendwo, weil ja, man versteht nicht das, was er da macht mit Bajor, das meine ich nicht, sondern er versucht ja, um die Liebe zu kämpfen zu seiner Tochter. Macht ja auch Dinge, wo du dann auch irgendwo ja auch nachvollziehen kannst. Also er ist ja nicht immer in jeder Folge böse. Oder wenn er böse ist, ist er manchmal ja auch, ja, wenn ich mir an diese Folge denke, mir fällt jetzt der Name natürlich leider nicht ein, wo sie irgendwo in so ein Minending drin sind und auf der Deep Space Nine und die lösen dadurch eine Falle aus. Jake und sein Vater und Miles, die dann da in dieser Falle sitzen und dann hörst du dauernd diesen, ja, sie haben jetzt Stufe 3, das, ausgelöst. Ja. Ja, ja, und deswegen strömt jetzt gleich Giftgas rein und ja, und dieses Ultra-Böse, der spielt ja mit denen regelrecht, ja, auch wenn er nur da auf der Leinwand ständig zu sehen ist und zu hören ist, aber es zeigt eigentlich, was das für ein Arsch eigentlich ist wiederum, aber das rundet diesen Charakter aber wieder ab und macht ihn so irgendwo sympathisch böse. Ich habe jetzt extra nicht Q genommen, weil das hätte ich ja auch noch nehmen können, weil der spielt ja auch sehr gerne solche Spiele, ja, auf eine andere Art und Weise wieder mit seiner Übermacht. Und hier, der hat ja keine Übermacht in dem Sinn, also nicht, der ist ja nicht über, ist ja kein höheres Wesen, sondern er ist ja einfach nur der Ghul Dukat, dieser Präfekt eigentlich, der hier seine politischen Machtspiele spielt. Und Mark Alamo hat ihn so gut gespielt. Deswegen wird er zu meinen absoluten Lieblingsbösewichten bei Star Trek. Also deswegen habe ich mir ihn auch bis zum Schluss aufgehoben. Aber wie gesagt, es war wahrscheinlich zu offensichtlich.
Naja, es sind nur meine Sicht.
Alles gut.
Vielleicht gibt es auch welche, die jetzt hören, was? Ich habe ja noch nie von dem gehört.
Ja, das wäre ja ein starkes Stück.
Nein, Spaß beiseite, alles gut. Ist doch völlig okay. Jetzt im Nachhinein, wenn ich so ein bisschen über ihn nachdenke, ich glaube, mir wurde er sympathisch oder für mich wurde es, glaube ich, auch, das hast du auch schon eingeleitet, nachvollziehbar, was er so tut oder warum er es tut oder einfach auf einer menschlich nicht kartesianischen Ebene sozusagen.
Ja, genau.
Das Thema, wo dann seine Tochter real wurde und man sie auch sieht und dann konnte ich vielleicht bestimmte Dinge eher nachvollziehen als davor. Davor war das für mich eher so, okay, er ist jetzt hier böse in Anführungszeichen, ne, der Vorbesitzer der Station und dann gibt es immer mal irgendwie ein paar Auseinandersetzungen mit den jetzigen Inhabern. Das wirkte ja teilweise manchmal so, als ob das nur so geliehen ist und er die jetzt dann bald wieder, also aus seiner Sicht wahrscheinlich, oder dass er dann also immer mal so einreitet nach dem Motto, hier, da sind böse Bajoraner, die wir gerade suchen wegen irgendwas. Er übt da ja schon immer noch ein bisschen Druck, finde ich, von außen aus auf Sisko und die Crew nach dem Motto, ja, ihr seid hier aber nur zeitweise. Das sagt er, glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal so. Das ist nur, ne, bis wir wieder zurückkommen. Das ist immer so Unterschwellige. Ne? Er macht es gar nicht so oft direkt, finde ich, aber in so einem Nebensatz, ne, bei der Verabschiedung oder so, da merkst du schon mal so, wie seine Denkweise ist. Und na, das macht er auf jeden Fall sehr gut, der Schauspieler. Und ja, also DS9 funktioniert auch ohne ihn, würde ich sagen, kaum. Also der muss immer mal da sein. Ja, er ist so die Galionsfigur der Cardassianer, die immer präsent ist, mal erfolgreich, mal in Ungnade gefallen, dann wieder, wie es halt Leben so spielt. Ne? Also,
ja. Genau, also er versteht es eigentlich, andere zu beeinflussen, ohne direkt eigentlich sie zu bedrohen. Das finde ich auch immer so, dieses Manipulative. Das macht diese Mischung auch so explosiv eigentlich. Das ist so, der wie bei Dallas damals, jetzt die Älteren kennen noch den JR, der ja auch der Bösewicht da war. Und das ist genau das Gleiche hier. Das ist, also er kann beeinflussen, er kann manipulieren. Und indirekt droht er dir zwischen den Zeilen und du weißt, oh, jetzt wird es gefährlich mit ihm. Und das macht, finde ich, ihn so spannend. Also man kann eigentlich sagen, ganz so ein Satz, er ist vom Militärführer zum religiösen Fanatiker geworden und das zeigt er im Laufe der Serie einfach. Das ist, er macht ja einen richtigen Turn zum Schluss.
Absolut, genau. Ja, dann würde ich noch kurz zuletzt vielleicht jemanden in den Raum werfen, der nicht so ein Schwergewicht vielleicht ist, aber aus der gleichen Serie kommt.
Ah, okay.
Und ja, es gibt auch Sternenflottenpersonal, was sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Jemanden von der Sicherheit, weißt du, worauf ich hinaus will? Einen Herren.
Ja, ich kann mir das denken. Denkst du, jetzt komme ich auf den Namen?
Okay, klingt ein bisschen wie Edding mit dem Nachnamen. Aber,
ja, genau. Ja, ja, okay, genau.
Genau, es dreht sich natürlich um Michael Eddington, der ja... Offizier ist bei der Sternenflotte, DS9, ne, und will eigentlich, glaube ich, Karriere machen als Captain, wie viele so, aber ist halt bei der Sicherheit und da ist es so karrieremäßig wohl nicht möglich. Da gibt es da wahrscheinlich so eine, wie sagt man so schön, gläserne Decke oder irgendwie, ne, und er schafft es noch zum Lieutenant Commander auf jeden Fall. Ich finde, man bekommt ihn so in den ersten Folgen oder in den Folgen, wo man so zu Beginn sieht, als normalen, ja, so Sicherheits, er war, glaube ich, sogar erstmal Sicherheitschef, genau.
Richtig,
genau. Er war erst Sicherheitschef, bevor die Odo-Sache dann anlief. Da gab es einige Konflikte auch, die er mal mehr, mal weniger gut handelte. Ne? Aber ich finde, man hat die Figur gut so im Hintergrund immer mal so entwickelt. Es ist jetzt keiner, der jetzt wirklich oft im Vordergrund steht, natürlich jetzt in den Sicherheitsfragen immer mal. Aber Odo, wie gesagt, läuft ihm dann auch irgendwann den Rang ab. Und später läuft er ganz der Föderation weg oder mehr oder weniger so halt und ja, doppelagentmäßig, also ihr wisst es beide, alle Spoiler, er geht dann natürlich zu dem Marquis über und eine Zeit lang ist es ja eher so, dass er dann noch bei der Sternenflotte ist und halt vielleicht so ein paar Infos einsaugt und weiterleitet, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
So ein bisschen wie auf Voyager immer. In der letzte Auftritt ist dann Glanz des Ruhms, wo er eben sich wissentlich gefangen nehmen lässt, um eben seine Frau und andere Mitstreiter da zu retten. Und ja, da geht es noch um irgendwelche Raketen, die losgeschickt werden, ist als Nebenhandlung. Und die Cardassianer, die dann da mal Schluss machen wollen mit dieser ganzen Marquis-Nummer. Und endet auch tragisch. Genau. Und Calvin Hudson spielt da auch noch ein bisschen in diese Beziehung mit rein, aber den habe ich jetzt nicht genommen. Ja, ich finde die Entwicklung von ihm interessant und aus seiner Sicht, ja, man könnte sagen, er radikalisiert sich da halt immer weiter rein, weil es vielleicht seine Karriere irgendwie stockt und weil er auch unzufrieden ist, weil da Freunde von ihm sterben, da in dieser Zone, wo es eben, ja, man immer die Gebietsansprüche, sag ich mal so, sehr wechselhaft sind und dann, ja, wird er halt so zu diesem Outlaw und es ist schon gut gemacht und irgendwie nachvollziehbar. Er hätte sich aber auch, finde ich, anders entwickeln können. Ne? Das ist vielleicht dann immer so ein Persönlichkeitsmerkmal noch, in welche Richtung es dann vielleicht geht. Das wird aus meiner Sicht schon sehr gut aufgebaut von dem Schauspieler hier, Ken Marshall, der sonst gar nicht so viel gemacht hat. Also Krull hat er mitgespielt, ein Fantasy-Film, den man vielleicht kennt. Ansonsten eine Folge Jack im Auftrag der Ehre. Sonst ja, FBI Academy, weil kenne ich nicht, die Haut.
Sagt mir auch nichts.
Aber ist wirklich jetzt nicht einer mit vielen Einträgen, aber ist mir in Erinnerung geblieben und ja, warum nicht mal jemanden nehmen, der halt auch von der guten, tollen Föderation nach dem Motto ist und sich dann vielleicht in eine andere Richtung entwickelt. Und ja, eigentlich ist er ja auch Siskos Freund, so entwickelt sich dann anders, aber ist auch in der letzten Folge Glanz des Ruhms, wo beide nochmal aufeinandertreffen, sehr gut, finde ich, aufgelöst worden. Die Sache, natürlich tragisch immer dann das Ende, aber manchmal ist es dann auch so ein bisschen absehbar. Ne? Also das ist Julio Card vielleicht definitiv ähnlich. Ne? Da ist es natürlich noch ausgebauter und noch über Staffeln gestreckter, wobei ich jetzt gestreckt nicht als negatives Element in diesem Sinne einfach länger erzählt. Ja, aber ich konnte es irgendwie immer dann doch nachvollziehen, auch wenn es immer im Hintergrund so mitlief und dann dachte ich, okay, jetzt tauchte ich hier mal wieder auf. Und dann, ach ja, da war doch irgendwie was. Also es ist vielleicht nicht so offensichtlich immer, aber er ist auch ein eher unscheinbarer Person. Ich finde, er ist nicht so auf die 12, ne? Nicht so ein Kahn oder so, sondern bei ihm ist es vielleicht auch so, dass man jetzt von, ja, Föderationssicht auch diese Entwicklung gar nicht so mitbekommt, weil er einfach dieser Typ ist, der das gut versteckt, weil er nicht in der ersten Reihe ist, sondern eher so in der zweiten und das ist natürlich dann im Spionage, in der Spionagetätigkeit auch ein Vorteil. Ja? Und,
definitiv.
Das fand ich immer nachvollziehbar und ich dachte mir, ach komm, ich nehme mal von dieser guten Föderation auch mal, da geht es ja auch mal bei einer oder anderen Person vielleicht was schief, wenn man es so beurteilt, ja. Und ist jetzt aber vielleicht nicht so ein krasser Antagonist, der jetzt irgendwelche Sonnen sprengt und solche Sachen, aber auf jeden Fall auch um sich ballert und ja, seine Sicht der Dinge mit Waffengewalt durchsetzen will. So kann man es vielleicht sagen.
Ja, ich habe es gerade mal nachgeschaut. Also der war in 12 Folgen dabei. Ja, das ist schon insgesamt. Das ist schon wenig, ordentlich. Ja. Also deswegen, das ist für einen Charakter, also der sowieso, ich nenne es jetzt mal, um das jetzt abwerten, ja, mein Nebencharakter ist. Und ich finde, das ist eine gute Wahl, denn das so an den Marquis hatte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Der kommt mir auch sehr wortgewandt oft rüber, ist sehr charismatisch eigentlich.
Also ist, glaube ich, sehr gebildet, so, also hat sich sehr belesen. Ja. Ja, genau.
Ja. Genau, das merkt man ihm auch an. Also und ja, und er stirbt ja dann auch wirklich für seine Sache.
Genau.
Ne? Also, ja, ne? Also er hat dann wirklich auch das, sagst du jetzt mal, komplett durchgezogen, das ganze Marquis-Ding, ja, bis zum Schluss und ist seiner Sache treu geblieben und wirklich ein interessanter Charakter und da bin ich voll bei dir, das war eine gute Wahl. Ja.
Also er hat sich so ein bisschen, finde ich auch im Verlauf dieser Folgen, was ja schon eine starke Anzahl ist, die nicht jeder Nebencharakter so in Star Trek hat,
ja,
auch entwickelt zu dieser Anführungspersönlichkeit oder zu diesem, ja, weil sonst, er war ja so ein bisschen einer von vielen, einer, der da Infos zuträgt oder, und das hat sich dann auch ein bisschen so entwickelt. Mhm. Man sieht auch ein bisschen so seine Entwicklung, dass er dann irgendwann halt dann mit an der Spitze da eigentlich von dieser ganzen Marquis-Nummer steht oder eine hohe Rang hat und auch Leute unter sich hat. Und davor war ja eher so eine Nebenfigur auch, wie du schon sagst. Und aber in dieser Sparte, die man gar nicht so häufig beleuchtet sieht, vielleicht ist er dann doch größer geworden und vielleicht da ist er sozusagen Captain. Also vielleicht hat er sich in diesem Rahmen erfüllt, seinen Wunsch, den er jetzt, also so würde ich es jetzt mal deuten. Das ist natürlich nur meine Deutung, aber es wirkt ein bisschen so, dass er sich da das geschafft hat, was er vielleicht bei der Föderation noch nicht so geschafft hat oder vielleicht hätte er es auch nicht geschafft, aber das weiß man ja nicht. Genau, dass er es auf diesem Weg aus seiner Sicht vielleicht zu was gebracht hat, jetzt mal blöd gesagt.
Er hat halt woanders sein Ziel erreicht oder seine Karrierewünsche erreicht, ja.
Ja. Bewerbung bei Marquis angenommen.
Ja, genau.
Genau, sehr schön.
Ja, ich kann ja nicht jeder beim FC Bayern spielen. Ne?
Nein, also deswegen. Es ist auch bei einigen Kräuterfurt oder sowas, ja.
Genau.
Ja. Dann würde ich sagen, bevor hier der Akku ausgeht vom Laptop, das ist nämlich alles jetzt improvisiert gewesen.
Wir sind ja schon bei einer guten Stunde, denke ich.
Würde ich sagen, schreibt uns doch gerne so, warum habt ihr nicht die oder den genommen oder mein Lieblingsantagonistin oder Antagonist und aus welchem Grund auch immer, von mir ist auch, taucht nur einmal auf, ist aber super gespielt oder zweimal, ist ja egal, wie oft wer auftaucht. Wenn er auf euch Eindruck hinterlässt, dann hat er auf oder sie auf euch Eindruck hinterlassen. Ne? Schreibt es gerne und gerne alles verteilen hier über Social Media und uns nette Rezensionen auf Apple und Spotify, irgendwelche Sterne, 5 Sterne ne, sind es hinterlassen gerne. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich nächsten Monat irgendwann wieder. Bis dahin. Lebt lang und in Frieden und schaut natürlich Star Trek weiter. Ne?
Ja, live long and prosper. Ciao.
Schaut's aus. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.